ARD Sounds.
Dann hätten wir unter Umständen unter Hinnahme von Gebietsverlusten der Ukraine in einer Friedensverhandlungssituation gesteckt, was wir leider seit 4,5 Jahren noch nicht tun.
Rüdiger Lukassen, der frühere verteidigungspolitische Sprecher der AfD, zu der Frage, was passiert wäre, wenn man der Ukraine nie Waffen geliefert hätte.
Russland hat massive Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew verübt. Ist das die Rache für die Attacken auf russische Infrastruktur?
Ja, wir schauen genauer auf die Position der AfD zur Ukraine. Die Partei liegt in Umfragen mittlerweile mit Abstand vorn und hält morgen ihren Bundesparteitag in Erfurt ab.
Morgen beginnen auch die tagelangen Trauerfeierlichkeiten im Iran zum Staatsbegräbnis von Ayatollah Khamenei.
Auf Fasti, Omadan, Ridan, Raftan, das heißt, sie sind gekommen, haben im Grunde genommen, entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, verschissen und dann sind sie gegangen.
Nathalie Amiri war das, iranische Journalistin, die eine Freundin aus dem Iran zitiert und zusammenfasst, wie die Menschen dort die Politik der USA sehen.
Hallo, ich bin Constanze Semidey aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 3. Juli um 16 Uhr. Ja, wir hatten ja heute früh schon in unserer kompakten Ausgabe von Machtfragen berichtet. Russland hat in der Nacht zum Donnerstag die Ukraine massivst angegriffen, vor allem die Hauptstadt Kiew.
Ja, Bürgermeister Klitschko sprach von den schlimmsten Attacken seit Kriegsbeginn. Hunderte Drohnen, Dutzende Raketen wurden abgefeuert, etwa 130 Häuser beschädigt. Es war auf alle Fälle der schlimmste Angriff auf die ukrainische Hauptstadt in diesem Jahr.
Und in Kiew wurde für heute ein Tag der Trauer ausgerufen. Ja, Stand jetzt wurden mindestens 30 Menschen getötet bei den Angriffen. Dazu mehr als 90 Verletzte gibt es und Rettungskräfte suchen immer noch nach Vermissten.
Und in der Nacht auf Freitag, also auf heute, gab es neue Angriffe, diesmal auf die Region Sumy. Dort wurden 4 Menschen getötet. Russische Drohnen sollen ein Privathaus getroffen haben.
Also es sterben mehr und mehr Zivilisten in diesem Krieg. Sind das jetzt eigentlich schon Kriegsverbrechen?
Also ich habe vorhin ein Interview angehört mit Gerhard Mangott, Professor an der Uni Innsbruck. Mangott ist Politikwissenschaftler. Mit ihm haben die Kollegen von NTV gesprochen. Und er spricht relativ deutlich von Kriegsverbrechen in dem Zusammenhang mit diesen neuen Angriffen. Er hat auch eine Erklärung, warum es nun plötzlich diese heftigen russischen Angriffe wiedergegeben hat. Wir hören da mal rein.
Es ist sicherlich eine Reaktion auf die Angriffe auf Ölverladehäfen, auf Raffinerien durch ukrainische Langstreckendrohnen. Das hat zu Unzufriedenheit in der Bevölkerung geführt, zu Unmut, zu Druck von den rechten nationalistischen Kreisen, die sagen, der Krieg muss härter geführt werden. Und ich denke, dieser Angriff war sicherlich auch an das heimische Publikum gerichtet, nämlich dass Russland bereit und in der Lage ist, zu zerstören. Zerstören zivile Objekte, das ist ein Kriegsverbrechen. Es gibt aber auch andere Gebäude und Infrastrukturen, die von Russland getroffen wurden. Es ist das der Versuch, eben deutlich zu machen, wir schlagen zurück, wenn es auch Kriegsverbrechen mit einbezieht.
Und diesmal hat es ja vor allem Kiew getroffen.
Ja, das haben wir ja schon gesagt. Es war vor allem Kiew diesmal die Hauptstadt und nicht irgendwelche Orte mit Rüstungsstandorten oder mit militärischer Relevanz. Wobei, man muss ja sagen, Russland sagt ja, es seien nur militärische Ziele gewesen, die sie attackiert haben. Also zurück, es ist also eine sehr gezielte Aktion, die Attacke auf Kiew. Und ich möchte nochmal Mangott bringen, er hat dafür auch eine Erklärung.
Kiew ist das Zentrum des Landes, auch das Zentrum des Widerstandes, das Zentrum der Regierungsgebäude und der Regierungsbehörden. Da will man signalisieren, ihr seid nicht sicher, wir können Kiew zerstören, weiter zerstören, auch zivile Objekte. Und natürlich, es ist das auch ein Versuch, die Zivilbevölkerung zu terrorisieren, sie kriegsmüde zu machen, sie zu zermürben, um die Stimmung in der Bevölkerung gegen den Krieg zu richten. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass viele Angriffe auf zivile Objekte auch absichtliche Angriffe waren.
Das sind also ja immer mehr und mehr, wie soll ich sagen, Racheakte. Mhm. Rache Russlands an der Ukraine, die immer erfolgreiche Anlagen der Infrastruktur in Russland attackiert.
Ja, also das kann man genauso sehen. Rache ist irgendwie das neue Wort. Die ukrainische Führung, die hat nach den Angriffen auf Kiew auch sofort jetzt Vergeltung angekündigt und die kam auch sofort. Es gab Attacken auf die russische Stadt Belgorod. Dort gab es eine Tote, stand jetzt. Attacken auf Industrieanlagen dort, Attacken in der Region Smolensk. auch auf Industrieanlagen. Und dann wurden noch zwei russische Luftwaffenstützpunkte auf der Krim angegriffen.
Also wenn ich so in die Agenturen reinschaue, dann bekommen wir eigentlich immer weniger Berichte von der Front. Stimmt das oder täuscht das?
Ja, mir geht's genauso. Ich sehe auch, dass vor allem Berichte kommen über diese wechselseitigen Luftattacken, also per Drohnen und im Fall Russlands natürlich auch vor allem Raketen.
Kann man sagen, dass der Krieg sich jetzt verändert hat oder geht's jetzt nur um die Berichterstattung?
Na, der Krieg hat sich schon auch verändert. Die Ukraine ist viel erfolgreicher geworden bei ihren Angriffen aus der Luft auf Russland. Das haben wir ja in den letzten Wochen gesehen. Raffinerien etc. immer tief in dieses Riesenland hinein. Das ist schon neu, was da attackiert worden ist. Und das setzt Moskau natürlich extrem unter Druck. Wir haben das ja von Gerhard Mangold eben gehört.
Ja, und jetzt natürlich die Frage, wie sieht's denn nun jetzt an der Front aus?
Wovon eben nicht so viele Berichte kommen. Ja, da sieht die Situation nämlich anders aus bei den Berichten über die ukrainischen Erfolge bei Attacken im russischen Hinterland. Da gerät das nämlich schnell mal aus dem Blick. Und man könnte in Versuchung kommen, diese Lufterfolge, diese Drohnenattackenerfolge jetzt auf den ganzen Krieg zu übertragen. Aber nein, im Donbass sieht es für die Ukraine eben nicht so gut aus. Da haben russische Truppen die Stadt Kostjantynivka, auf Russisch Konstantinowka, fest im Visier und sie sind auch schon in Teile der Stadt eingedrungen.
Ja, warum ist diese Stadt jetzt eigentlich so wichtig?
Kostjantynivka gehört zum sogenannten östlichen Festungsgürtel der Ukraine an der Front und fällt diese Stadt, dann wären von den großen Donetsk-Städten nur noch 3 unter ukrainischer Kontrolle. Und das wird dann interessant, denn das erklärte Kriegsziel der Russen ist es ja, Donetsk zu kontrollieren. Und der russische Staatschef Putin betont immer wieder, wenn das erreicht ist, dann erst könne es überhaupt erst Verhandlungen über eine Waffenruhe geben.
Also 4 Jahre, ja im Prinzip fast 4,5 Jahre Krieg in der Ukraine. Wir haben ja am Eingangs Rüdiger Lukassen von der AfD gehört, was der dazu gesagt hat. Ich würde eigentlich ganz gerne noch mal da reinhören.
Dann hätten wir unter Umständen unter Hinnahme von Gebietsverlusten der Ukraine in einer Friedensverhandlungssituation gesteckt, was wir leider seit 4,5 Jahren noch nicht tun.
Was hat er jetzt eigentlich damit gemeint?
Also das war die Antwort auf die Frage des Kollegen vom Deutschlandfunk gewesen. Der hat ihn interviewt und die Frage lautete, ich zitiere das mal, wenn alle Staaten des Westens der Politik der AfD gefolgt wären und keine Waffen an die Ukraine für ihren Freiheitskampf gegen den russischen Angriff geliefert hätten, was wäre denn dann von der Ukraine übrig? Und da hat Lukassen das gesagt.
Ja, und was sagt er jetzt zu den Angriffen auf Kiew?
Ja, das kann ich dir auch vorspielen.
Wir befinden uns im Krieg und die Ukraine hat von ihren Möglichkeiten Gebrauch gemacht, auch Russland, die Russische Föderation in der Tiefe ihres Territoriums anzugreifen. Jetzt haben wir die Reaktion. Wir befinden uns also in einer Spirale der Gewalt. Und wenn man Infrastruktur angreift, dann nimmt man auch billigend in Kauf, dass dabei Zivilisten getötet werden.
Spricht er da eigentlich auch von Kriegsverbrechen, so wie Mangold?
Nee, auf die Nachfrage des Deutschlandfunk-Kollegen, der hat nämlich mehrfach nachgefragt auch, da weicht Lukassen auch immer wieder aus. Und für ihn, so klang er in seiner Antwort, sind das wohl mehr oder weniger Dinge, die eben in einem Krieg passieren.
Lass uns doch noch mal ganz kurz über Lukassen sprechen. Also der ist mir irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung.
Ja, mir auch. Und Lukassen war eigentlich einer in der AfD, der nicht für besonders große Russlandnähe stand, die man der Partei ja von verschiedener Seite nachsagt, dass sie also enge Verbindung nach Russland hat. Lukassen war 34 Jahre lang Offizier bei der Bundeswehr. Er ist also ein Westdeutscher.
Westdeutscher. Wieso betonst du das jetzt so?
Ja, warte, da komme ich gleich nochmal dazu.
Okay.
Also Lukassen hat sich immer wieder ganz klar zur NATO und zur Westbindung bekannt. Er will beispielsweise die Wehrpflicht auch wieder einführen.
Also das ist ja jetzt nicht so eindeutig die AfD-Linie, oder?
Nee, und trotzdem war er der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion immerhin bis zum April. Dann geriet er aber immer mehr in Zwist oder Konflikt mit dem Höcke-Flügel in der AfD. Und dann ist er als Sprecher, also als verteidigungspolitischer Sprecher, zurückgetreten. Es wurde sogar auch noch ein parteiinternes Ordnungsverfahren gegen ihn angestrengt. Da ging es aber auch um seinen Führungsstil.
Wollte man ihn da so auf Linie bringen oder eher zum Schweigen?
Ja, keine Ahnung. Jedenfalls klingt er in diesem Interview heute im Deutschlandfunk deutlich zurückhaltender, finde ich.
Ja, und was sollte jetzt eigentlich dieser Hinweis auf sein Westdeutsch sein?
Ach ja. Ja, das ist insofern interessant, als dass Lukassen schon doch noch mal kritisch war, also auch nachdem sie ihn da im April, nachdem er nicht mehr Sprecher ist. Er war, und zwar ganz kürzlich, und das war, als Björn Höcker, der übrigens auch Westdeutscher ist, aber mit viel angeblichem Verständnis für den angeblichen ostdeutschen Mood, also als Höcke einen rausgehauen hat mit »Im Osten sind die Menschen noch Deutsche«, und im Westen haben sie über Jahrzehnte eine Ersatzidentität gefunden und haben sich von der amerikanischen Kultur völlig usurpieren lassen.
Aha, und was hat Lukassen dazu gesagt?
Er hat gesagt, er könne sich jetzt nicht mehr erklären, was in ihn gefahren ist, also in Höcke. Und Höckes Aussage sei herabwürdigend und töricht und Achtung, SED-Sprech.
Gut, also jetzt mal dieser kleine Schlenker. Jetzt gehen wir aber mal zurück zur Ukraine. Morgen geht ja in Erfurt der AfD-Bundesparteitag los. Wie ist jetzt eigentlich die offizielle Position der AfD zum Ukraine-Krieg?
Ich fasse das mal kurz zusammen. Sie nennen den Angriffskrieg Russlands einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, den wir scharf verurteilen. Putin soll die Kämpfe einstellen und es muss UN-Friedenstruppen möglichst in der Ukraine geben. Wir, die AfD, trauern mit den Familien der gefallenen Soldaten und der zivilen Opfer beider Seiten. Für die Ukraine soll es weder ein NATO- noch ein EU-Beitritt geben und, jetzt kommt's, keine Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete liefern.
Also ich erinnere mich, das stand auch mal auf einem Wahlplakat der Grünen 2021. Das ist allerdings jetzt eine ganz andere Sache, oder?
Ja, das legen wir lieber mal beiseite und gehen vielleicht ein andermal drauf ein. Aber ich will noch mal auf den anderen Punkt kommen. Den spricht Lukassen nämlich auch an. Und zwar das Thema Energie, beziehungsweise sehr konkretes Erdgas. Der Interviewer vom Deutschlandfunk, der fragt Lukassen nach der, Zitat, kremlfreundlichen Haltung der AfD. Und Lukassen antwortet so.
Sie nennen es kremlfreundliche Haltung. Ich nenne es eigene Interessen zuerst. Wir müssen gucken, wo wir stehen. Und zu den Energiekosten in Deutschland brauche ich ja nichts sagen. Es ist an uns zu entscheiden und nicht Entscheidung der Ukraine. Es ist an uns zu entscheiden, wie wir wieder zu einer günstigen Energieversorgung kommen. Und was Sie nicht angesprochen haben, oder noch nicht zumindest, ist ja auch der Angriff auf die kritische Infrastruktur, der ja offensichtlich von ukrainischen Staatsorganen ausgegangen ist.
Wie ist jetzt eigentlich da der offizielle Parteikurs?
Der ist wie folgt. Wir halten an Nord Stream 2 fest, da diese Erdgasleitung ein wesentlicher Beitrag ist zu einer verlässlichen, sicheren und günstigen Energieversorgung Deutschlands.
Ja, und da hat sich doch gestern auch die AfD-Führung zu geäußert. Was genau war da los?
Gestern gab es die Anklage des Generalbundesanwaltes und da ging es um die Anschläge auf Nord Stream 2. Und der Bundesanwalt hat erklärt, dass staatliche Stellen in der Ukraine hinter dem Anschlag stecken. Die Sabotageaktion sollte demnach Gaslieferungen über die Pipelines dauerhaft stoppen, damit Russland das Geld fehlt, um den Ukraine-Krieg zu finanzieren.
Ja, interessant. Was hat jetzt die AfD dazu gesagt?
Die hat gestern gesagt, Deutschland müsse seine Militärhilfe für die Ukraine sofort einstellen. Also Parteichef Krupalla, der hat das gesagt, der hat das gestern gefordert und das hat er ja schon mal gefordert. Er hat gesagt, der Anschlag auf Nord Stream sei ein Anschlag auf die Lebensader der deutschen Industrie gewesen. Das müsse alles aufgeklärt werden. Und übrigens nicht nur bis in die ukrainische Armee und den Geheimdienst hinein, so hat das Krupalla gefordert, sondern auch, ob weitere Staaten in das mutmaßliche Kriegsverbrechen gegen Deutschland verwickelt sind.
Gut, jetzt ist morgen nicht nur der AfD-Parteitag in Erfurt, weil wir sind ja bei Machtfragen eher, sagen wir mal, außenpolitisch unterwegs. Und deswegen gucken wir jetzt nochmal in den Iran.
Genau, da beginnen morgen die Feierlichkeiten, also die Trauerfeierlichkeiten für Ayatollah Ali Khamenei, das geistige Oberhaupt des Landes, der Obermullah. Sozusagen. Der war am 28. Februar, also gleich am ersten Tag des Iran-Krieges, bei einem Luftangriff getötet worden. Die Trauer geht 5 Tage bis Donnerstag, bis zum 9. Dann wird er beigesetzt.
Ja, und ich gehe mal davon aus, dass es da auch Prozessionen gibt.
Ja, das ist auf alle Fälle geplant. Die werden groß. Bei diesem Staatsbegräbnis werden trauernde Massen auf den Straßen zu sehen sein. Das ist schon mal ziemlich sicher. Die Journalistin Nathalie Amiri hat mit dem SWR gesprochen. Und wir wollen mal hören, was sie zu den kommenden Tagen im Iran sagt, also was sie denkt, was da ablaufen wird.
Also die nächsten Tage werden vor allen Dingen in Teheran in Bezug auf die Iraner, die dort leben, sehr leer sein. Mein Kollege Frederik Pleitgen von CNN ist gerade von Ort und meinte gestern zu mir, dass die Stadt erstaunlich leer sei. Viele Kontakte haben mir gesagt, dass sie schon am Donnerstag Richtung Norden losgefahren sind. Für sie ist das Regime der Feind, für sie ist Khamenei der Feind, der Verursacher ihrer Lebensbedingungen. Und diese Kluft zwischen ihnen und dem Regime, die wird sich zeigen, auch auf den Straßen. Das Regime wird genau das nicht zeigen wollen. Sie wollen Einheit suggerieren. Deswegen werden sie aus den Provinzen ganz, ganz viele Anhänger ankarren. Es werden um die 10%, 15% stehen hinter diesem Regime. Und das sind nun mal ein paar Millionen. Und gleichzeitig haben sie auch noch Milizen und Anhänger dieses Regimes aus dem Irak nach Teheran und nach Mashhad geholt. Und sie werden die Straßen füllen. Das wird das Bild sein, das über die Medien rausgeht. Sie werden Einheit suggerieren. Sie werden weiter diesen Siegestaumel zeigen, in dem sie sich ja befinden, weil sie gewonnen haben, weil sie nicht gestürzt wurden.
Also wenn ich das jetzt so höre, dann würde ich mal sagen, das klingt ziemlich schlimm, oder?
Total, finde ich auch. Sie sagt auch, dass die Menschen im Iran in den letzten Monaten durch die Hölle gegangen sind und dass sie große Hoffnungen gerade in die USA hatten, dass es doch noch einen Regime-Change geben könnte oder dass der kommt. Und jetzt sehen sie das Regime ganz im Gegenteil noch radikalisierter und vor allen Dingen gestärkt durch die Verhandlungen mit den USA.
Wie ist jetzt eigentlich da der Stand?
Ich finde kryptisch. Also was man liest ist, laut den Vermittlerstaaten Pakistan gibt es große Fortschritte.
Ja, oh Mann, oh Mann.
Ja, und ich will nochmal Amiri spielen. Das ist schon sehr beeindruckend. Sie erzählt nochmal von den letzten Monaten, seit Januar eigentlich, und in was für einem Dilemma das Land beziehungsweise vor allen Dingen die Menschen sich befinden.
Der Wunsch nach Frieden und Stabilität war ja schon immer da. Deswegen sind auch die Menschen auf die Straße gegangen gegen das Regime. Deswegen haben sie sich gewagt, auf die Straße zu gehen. Sie sind im Januar auf die Straße gegangen und Tausende wurden durch die Schergen des Regimes getötet. Zu Beginn des Krieges herrschte dann gerade aufgrund dieser Massaker gegen die eigene Bevölkerung große Genugtuung, gerade als Ayatollah Khamenei im Erstangriff am 28. Februar getötet wurde, jauchzten und jubelten viele, viele Menschen und zwar auch noch öffentlich auf den Straßen, obwohl das ja der Führer dieses Regimes war und die Regimeanhänger und Unterdrücker auch auf der Straße waren. Und gleichzeitig wurde aber mit zunehmender Zerstörung auch der Infrastruktur durch den Krieg, durch die Raketen und die Bomben und dieser offensichtlich fehlenden Zielsetzung des Krieges die Sorge immer größer, dass ihr Land zerstört wird und zum Schluss nichts übrig bleibt. Und das ist das Dilemma der Bevölkerung, der Großteil der Bevölkerung. Ein Abkommen kann das Regime stabilisieren und damit das Leid verlängern. Und kein Abkommen kann aber den Krieg verlängern und damit das Leid vertiefen. Im Grunde genommen sehen sie gar nichts Gutes am Ende des Tunnels. Überhaupt kein Licht erscheint dort mehr.
Ja, und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Michael Hafke, bei mir im Studio war Constanze Semedey aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.